Herrschaften, so geht es also los, die Big Show 724. Und es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass wir alle 2 Wochen uns mal entweder in New York City melden oder aus New York City, in jedem Fall, aber auch vielleicht manchmal in London, in jedem Fall aber bei Sven heißt. Grüß dich, Sven.
Hallo Jens, ich habe zu danken, dass ich mit New York telefonieren darf.
Es werden heute immer wieder Referenzen kommen an eben diese jene US Open. Und Sven, gestern ist. Oder vorgestern war es schon, ist ein Mann im besten Alter, ich würde sogar sagen, ein bisschen jünger als ich, hier angekommen. Unfassbar witziger Kerl, also wirklich Dave. Und Dave ist reingekommen mit einem Liverpool-Trikot schon. Und wir kommen natürlich sofort zum Reden. Und er liebt Jürgen Klopp und Florian Wirtz und alles toll. Und wir sprechen drüber, die Neuzugänge. Aber, und ich weiß nicht, ob es eine Suggestivfrage ist. Es ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage. Ist nicht das Fantastische, so viel es auch am Fußball zu kritisieren gibt, aber ist nicht ein fantastischer Aspekt dieser Sportart, dass es dann ein 16-Jähriger ist, von dem ich noch nie was davor gehört habe, der für die schönsten Schlagzeilen sorgt?
Ist es nicht das Schöne, Jens, dass dieser 16-Jährige diejenigen mit dem gesetzten Alter in New York zusammenbringt? Das ist doch die Schönheit dieses
Ja, es ist
wunderbaren Spiels,
großartig. Ja,
dass für jeden etwas dabei ist, von den ganz Jungen bis zu den Älteren unter uns. Ich glaube, dass es der Trend momentan in der Premier League ist. Ein bisschen Jugendwahn habe ich so den Eindruck. Denn vor einer Woche haben wir über den 15-jährigen Max Domen vom FC Arsenal gesprochen. Ich habe mich gerade eben nicht vertan. Der war 15, Max Domen. Und jetzt reden wir über den 16-jährigen Rio Ngumoa. Respekt an diese Jungs und ich glaube vor allem auch Respekt an die Trainer und die Akademien, denn Arne Slot hat da ja nicht in der Nachspielzeit den eingewechselt mit 16 Jahren, um sich da selber irgendwie zu experimentieren und zu zeigen, welches Risiko er bereit ist zu gehen, sondern er hat ihn voller Überzeugung eingewechselt, dass es in dem Moment ein letzter Impuls an sein Team ist, sich nicht da hinten das 2:3 abzuholen, sondern vielleicht sogar das 3:2 zu schießen. Und da zeigt sich halt die Klasse dieser jungen Spieler, dass sie so überzeugend auftreten, dass die Trainer ihnen dann in so einer prekären Situation das Vertrauen schenken. Wir reden da nicht über einen League-Cup-Spiel, zweite Runde bei einem Viertligisten, weil da kann von mir aus jeder mitspielen, egal ob er 10 Jahre alt ist oder 60 Jahre alt. Da sind die bei Liverpool zu gut, da kriegst du ein bisschen mit und im Zweifel schießt du auch ein Tor, wenn der Ball gut fällt. Aber in einem Premier League-Spiel, auswärts bei Newcastle United, Spielstand 2:2, nachdem eine 2:0-Führung verspielt worden ist, das spricht Bände. Das ist der Moment, wo es eigentlich darum geht, dass da jemand auf der Bank sitzt, wo ein Trainer sagt, mir ist es egal, ob der 16 ist, der ist so gut, dass der in so einem Spiel ein Zeichen setzen kann. Und wie der dann den Ball da reinschießt, nochmal, den kann man von der Position aus reinschießen, klar. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das ist das Besondere. Der war nicht irgendwie zufällig versprungen oder der Torwart kam nicht mehr hin. Sondern mit dieser Coolness, den direkt zu nehmen in dieser Drucksituation und dann dreht er sich da in das Eck. So wie dieser Ball geschlenzt worden ist, hast du das Gefühl, das ist wie die Planeten auf einer vorgegebenen Laufbahn. Unglaubliches Tor und das hat natürlich dann dieses Premier League-Debüt von Rio und Gomoa gekrönt.
Jetzt bin ich, obwohl ich jetzt hier relativ viele Kilometer weit entfernt bin, immer noch geografisch den Bayern am nächsten. Und wir kommen gleich wieder zurück zur Premier League. Aber ist es das, was vielleicht Vincent Kompany, Lennart Kahl, den ich noch nie live kicken gesehen habe, auch zugestehen sollte aus deiner Sicht? Ist Vincent Kompany in deiner Erfahrung so ein Trainer? Ich hatte ja nicht den Eindruck, dass er unbedingt ein Förderer der ganz, ganz Jungen war in seinem ersten Jahr. Und ich weiß, das ist auch ein Off-Thema, aber was sagt es über dich aus, nicht über dich, aber was sagt es über die Bayern und über Paul Wanner aus, dass sie eben jemanden wie Paul Wanner, der seit Jahren als großes Talent gilt, der in Elversberg gespielt hat unter anderem, ja, dass der eben bei Bayern jetzt kein Licht sieht und abgegeben wird, wenn ich es richtig gesehen habe, natürlich zu einem guten Verein nach Eindhoven, aber eben nicht bei den Bayern Fuß fassen kann. Ich weiß wieder 15 Fragen in einem Mal, aber Lennart Kahl bei den Bayern, das wäre so mein Stichwort.
Das ist ja absolut berechtigt, dass du das ansprichst. Ich glaube, wir sind beide nicht dabei, weder im Training von Liverpool noch im Training von Bayern, sodass wir jetzt in allerletzter Konsequenz die beiden Spieler und deren Qualitäten vergleichen können. Aber prinzipiell, glaube ich, kann man sich aus der Distanz schon die Frage stellen, warum der FC Bayern in einer Position in der Bundesliga, die so dominant ist wie momentan, noch dazu mit Champions League spielen, von denen man durchaus davon ausgehen kann, dass sie zumindest diejenigen, die da als Gegner aus dem dritten und vierten Pott gelost werden, auch mal besiegt, ohne dass 11 Weltklasse-Spieler da sind. Warum nutzt man diese Gelegenheit nicht, um den Spielern aus der eigenen Akademie eine Chance zu geben? Und ohne dass ich diese Spieler in letzter Instanz über Jahre verfolgt habe, glaube ich, dass deren Potenzial durchaus groß genug ist, um in einer Mannschaft wie beim FC Bayern mitspielen zu können. Dass die vielleicht dann nicht am Ende im Champions League Halbfinale auftreten. Ich meine, so weit waren die Bayern in den vergangenen Jahren nicht, aber das erschließt sich mir schon. Aber gerade so eine Verletzung wie Musiala ist eigentlich eine Einladung dafür, diesen Spielern eine Chance zu geben. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass die Verantwortlichen diese Chance nicht ergreifen. Wenn ich mich in Vincent Kompany reinversetze, dann leuchtet es mir ein, dass es die erste Station von ihm bei einem Spitzenverein ist. Und er vielleicht natürlich sich in seiner Position jetzt nicht so sicher fühlt wie ein Arne Slot beim FC Liverpool, der die Meisterschaft im Rücken hat. Vielleicht denkt er so, Kompany, er bringt ein, zwei junge Spieler, die machen einen Fehler und dann fällt es auf ihn zurück und das Ganze kriegt eine Eigendynamik, in der dann vielleicht seine Position ins Wackeln gerät. Das ist das Einzige, was es für mich erklärbar machen würde, abgesehen davon, dass er wirklich diesen jungen Spieler nicht zutraut, auf dem Niveau zu spielen. Aber wenn Eindhoven das einem Paul Werner zutraut, dann müsste es eigentlich auf der FC Bayern in der Hinrunde zumindest mal andenken. Und wenn ich dazu noch dann Strategen in diesem Club habe, wie Uli Hoeneß, der sagt das ja nicht zufällig öffentlich, sondern das ist ja ein klarer Hinweis an seine Angestellten, hört mal zu, Freunde, wir haben hier gute Spieler in der Akademie, lasst die spielen und seht davon ab, wieder einen Spieler für 15, 60 Millionen zu holen. Was natürlich bequem ist für diejenigen, die vorne dran sind, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man sich auch ein Stück weit genau hinter diesen Transfers verstecken. Aber es wäre aus meiner Sicht an der Zeit, in jeglicher Hinsicht, die Gelegenheiten, die sich bei Bayern München auftun, gerade bei Spielen wie gegen Leipzig, wenn es früh klar ist, dass der FC Bayern gewinnen würde, junge Spieler einzuwechseln und sich dadurch vielleicht dann auch die eine oder andere Million an Gehalt und Transferkosten zu sparen.
Gut, zurück in die Premier League. Und man kann natürlich sagen, im vergangenen Jahr ist bei Manchester City ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr gelaufen. Jetzt geht aber die Saison los mit einer Heimniederlage gegen Tottenham. Wie schlimm ist die Situation für Pep und für City?
Zumindest noch nicht so schlimm, wie sie mal vor einem Jahr im Herbst gewesen ist. Ich habe das Gefühl, dass Pep Guardiola und auch Manchester City das einpreist, dass dieses Jahr eventuell werden könnte, wie diese Saison von Jürgen Klopp zum Abschluss, nämlich ein Jahr des Übergangs, in der man jetzt nicht genau voraussehen kann, wie gut die Mannschaft sich zusammenfinden wird. Die Fluktuation in dem Kader, die ist enorm gewesen in diesem Jahr. Allein die Anzahl der Spieler, die im Winter gekommen sind, die jetzt auch wieder im Sommer gekommen sind, auch mit berücksichtigt diejenigen, die den Club verlassen oder auch noch verlassen sollen, das ist schon eine gewaltige Transformation. Und da geht es ja nicht nur darum, dass Spieler auf einzelnen Positionen ersetzt werden, sondern da verschieben sich Hierarchien, da müssen sich neue Führungsgruppen herausbilden. Und ich glaube, in diesem Prozess ist Manchester City. Dass die neuen Spieler Potenzial haben, das lässt sich in dem einen oder anderen Momenten sehen, aber es zeigt sich, dass sie als Mannschaft nicht gestanden sind. Und das hast du auch gegen Tottenham vor allem gesehen, dass sie nach dem Rückstand ihren Spielfluss verloren haben. Da war niemand auf dem Platz, der klare Leitlinien vorgegeben hat, der sagen konnte, so und so machen wir es und auch mal die anderen ein Stück weit beruhigen. Und das meinte ich eben, dass das vielleicht auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten ist, sondern das wird sich über die kommenden Wochen herausbilden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geduldig Pep Guardiola ist, denn ich habe schon den Eindruck, dass er schnellstmöglich mit dieser Mannschaft wieder um Titel spielen will. Das erscheint mir momentan noch ein bisschen fraglich. Das hängt dann davon ab, wie schnell sich diese Spieler zusammenfügen und vor allem auch, ob sie nicht nur das Potenzial als Fußballer besitzen, sondern auch als Führungspersönlichkeiten, um dann dem Druck standzuhalten bei Manchester City und sich auch möglichst schnell in der Premier League einzufinden. Dass der Club reagieren musste und so einen Generationswechsel vollzieht, das war vollkommen unausweichlich. Und jetzt glaube ich, muss man dieser Mannschaft dann auch die Zeit geben, die vielleicht auch Manchester City mal zu Beginn der Guardiola-Ära benötigt hat, um dann in diesen Titelrhythmus zu kommen.
Ja, ein paar Häuser weiter, Manchester United, Rasmus Højlund, den ich für dieses halbe Jahr bei Sturm Graz bin ich ihm ewig dankbar, weil er dem Verein ein paar Tore, aber doch deutlich mehr Millionen gebracht hat. Und jetzt kommt den Benjamin Šeško dorthin, der, ich glaube zu wissen, auch in Österreich länger gespielt hat oder relativ lang gespielt hat. Wie lange wird man oder wie lange gibt man generell Leuten Zeit, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben? Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, als Šeško, als das im, ich weiß nicht, ob das der Transfer schon in trockenen Tüchern war, Sven, als wir irgendwie gesagt haben, naja, 80 Millionen sind die neuen 40 Millionen von vor 3 Jahren. Aber reagieren da auch die Fans von Manchester United so oder sind die in einem Maße ungeduldig, wie ich mir das vielleicht gar nicht vorstellen kann, hier in New York?
Die Ungeduld, habe ich das Gefühl, kommt auch allein von der Öffentlichkeit aus. Manchester United ist einer der größten Clubs der Welt, vielleicht sogar der größte in England zusammen mit dem FC Liverpool. Die Ansprüche sind riesig, die sind auch zu Recht riesig, weil der Club einfach in die Champions League gehört. Allein schon aus finanziellen Gründen ist das absolut notwendig. Insofern glaube ich, sind es gar nicht mal so sehr die Fans, die möglichst schnell den Club wieder zurück in alten Sphären sehen wollen, sondern allein die ganze Gemengelage drumherum. Ich habe das Gefühl, dass es Spielern natürlich wie Šeško nicht hilft. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Ehre, dahin zu kommen und dann zu sehen, welche Hoffnungen in einen gesetzt werden. Auf der anderen Seite, wenn du nicht sofort diesen Start hinlegst, dass dir die Bälle vor die Füße fallen und diese Tore, du sie so reihenweise erzielst wie Hugo Ekitike da in Liverpool, dann gewinnt es auch schnell eine Dynamik, die sehr ungut ist. Ich glaube, es hängt viel von dem Spiel heute Abend ab. Da ist ein League-Cup-Spiel für Manchester United, wo jetzt genau die Spieler zum Zuge kommen, wie Šeško von Beginn an, die zuletzt dann eben von der Bank gekommen sind. Ich glaube, da muss er Rhythmus finden, da muss er sich Erfolgserlebnisse holen, damit sie das möglichst schnell auf die Liga übertragen können. Wenn der Verein so viel Geld für den Spieler ausgibt, ist klar, dass sie erstmal dahinter stehen. Also das muss jetzt schon funktionieren mit Šeško. Wenn du da zum dritten Mal einen Mittelstürmer da in 2 Jahren holst, dann nach Højlund und Xhaka jetzt ihn und das nicht funktioniert, das kann man sich nicht ausdenken für Manchester United, zumal sie halt keinen anderen haben, der da Tore schießt. Das, glaube ich, ist schon die Situation, die es nicht unbedingt einfach macht. Und auch für Šeško zählt, dass er da in die Premier League kommt und das nicht so leicht ist im Vergleich zur Bundesliga. Die Spielgeschwindigkeit, die Intensität ist einfach eine andere und du bekommst als Spieler in der Bundesliga von seinem Kaliber pro Spiel vielleicht 4, 5 Fouls gepfiffen, die du in England nicht bekommst, weil in England ausdrücklich die Anweisung an die Schiedsrichter zählt, im Zweifel das Spiel laufen zu lassen. Wenn du allerdings 4, 5 Fouls nicht bekommst, dann bedeutet das, dass 4, 5 Mal du den Ball verlierst, der Gegner ihn hat und dann möglicherweise kontert. Das verunsichert dich selbst und das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Mit diesen Dingen wird sich auch Šeško auseinandersetzen müssen. Viel hängt davon ab, ob ihm jetzt das erste Tor gelingt, weil wenn das nicht schnell passiert, dann weißt du genau, dass diese Fragen auftauchen werden und das wird dann sehr unangenehm für ihn und für Manchester United.
Ja, sehr angenehm bis jetzt, aber ich weiß, das ist ja auch das Prekäre oder das, nein, Verführerische, würde ich sagen, in der Premier League. Wenn dann eine Mannschaft mit einem Sieg bei Manchester United startet, das nächste Spiel zu Hause 5:0 gewinnt, wie eben der FC Arsenal, der immer oben mitgespielt hat, aber eben dann immer die zweite Geige, entweder Man City zu stark oder im letzten Jahr Liverpool ein kleines bisschen zu stark. Ist dein Eindruck bis jetzt in dieser sehr, sehr frühen Phase, dass Arsenal mindestens gleich gut ist, möglicherweise sogar Potenzial hat, noch stärker als in den letzten 2, 3 Jahren zu sein?
Wenn ich mich nicht irre, haben sie bislang 300 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben in diesem Sommer, ohne entsprechende Gegenerlöse zu erzielen. Jens, wenn sie nicht besser sind als in den vergangenen Jahren und wenn sie
Dann
nicht
wäre es
besser sind
traurig. Dann wäre es
als
traurig.
all die anderen in der Premier League momentan, dann glaube ich, besitzen sie ein Problem und dann wäre es so traurig, wie du es eben beschrieben hast. Es ist unangenehm in der Premier League zu sagen, jetzt ist der Titel Pflicht und ihr müsst das gewinnen. Aber ich wüsste nicht, was Arsenal und Mikel Arteta sonst noch machen wollen in Zukunft, wenn es in diesem Jahr nicht klappt mit dem Triumph in der Meisterschaft oder der Champions League. Dieser Kader ist, glaube ich, so gut besetzt wie keine andere Mannschaft in der Premier League. Sie haben mittlerweile alle Positionen doppelt besetzt, im Zweifel sogar dreifach. Sie haben enorme Investitionen getätigt, sie haben eine klare Führungsstruktur, sie sind eingespielt, sie wissen, worauf es in der Premier League ankommt. Ich glaube, sie sind gezwungen, diesen Titel zu gewinnen. Und die Frage ist, können sie damit umgehen und können sie das dann auch entsprechend am Platz umsetzen? Eine erste Antwort erhalten wir am Sonntag beim FC Liverpool in Anfield. Der Druck ist nicht auf Liverpool, der Druck ist auf Arsenal. Die müssen da hinfahren und mindestens mal unentschieden spielen, im Zweifel sogar gewinnen. Wenn du so in Vorleistung gehst mit diesen Summen, die sie da ausgeben, wo ich mich selber frage, wie lässt sich das gegenrechnen, weil ich die Einnahmen nicht sehe in den vergangenen Jahren. Und selbst Clubs wie Manchester City und Liverpool sind gezwungen, Spieler abzugeben. Und das siehst du ja auch an denjenigen, die da den Verein verlassen. Das ist bei Arsenal bislang nicht geschehen. Insofern, mit dieser Mannschaft, die sie da haben, kann es nur um die ganz großen Titel gehen. Und das unterstreicht dann auch nochmal dieser letzte Transfer von Eberechi, den sie da jetzt vor ein paar Tagen geholt haben, 70 Millionen Euro. Da lässt sich dann durchaus auch mal ein Ausfall wie den von Kai Havertz kompensieren.
Tja, und das wäre schon quasi bei unserem wöchentlichen, zweiwöchentlichen Oliver Glasner Watch. Also Eze wäre ja fast woanders hingegangen, nämlich zu Tottenham. Jetzt ist er zu Arsenal gegangen, was für Oliver Glasner wurscht ist. Er ist nicht mehr da. Jetzt sage ich, okay, unentschieden beim FC Chelsea. Ich habe mal übrigens geschaut. Chelsea spielt entweder, also spielt immer in London, wahrscheinlich bis Weihnachten. Es gibt so viele Londoner Clubs und Chelsea entweder Heimspiel oder dann Auswärtsspiel bei West Ham. Großartig für Chelsea, aber wie ändern sich also Eintracht Frankfurt schafft es ja in der Bundesliga erstaunlicherweise auch immer, Abgänge wunderbar zu kompensieren. Hat Oliver Glasner irgendjemand annähernd in der Hinterhand? Kann er das Spielsystem so umstellen, dass er diesen Verlust, der ja doch ein großer ist, irgendwie kompensieren kann?
Lass mich kurz aufgreifen, was du eben gesagt hast. Ich glaube tatsächlich auch, dass es Oliver Glasner ziemlich egal ist, wo er in Zukunft Fußball spielt. Aber ich glaube, Steve Parish, dem Chairman, ist es nicht egal. Weil was man so hört, ist, dass der FC Arsenal vielleicht doch noch ein paar Millionen mehr gezahlt hat als Tottenham Hotspur. Und das leitet dann ideal über zu dem, was du danach gesagt hast, nämlich, dass sie Ersatz benötigen. Und wenn Crystal Palace noch ein paar Millionen mehr rausgeholt hat aus dem Eze-Transfer, dann lassen sich womöglich auch ein paar Millionen mehr investieren. Das zumindest ist die große Hoffnung von Oliver Glasner. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, und das ist glaube ich, das, was die meisten Fans bei Crystal Palace bewegt, warum sich dieser Club nicht anders auf diese Abgänge vorbereitet hat. Denn das ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass er den Club verlassen würde. Steve Parish hat es von Beginn an gesagt, dass sie das Geld brauchen, um die Finanzregularien zu erfüllen. Insofern, das stand lange fest, und dass der Club nicht vielleicht sogar vorher den einen oder anderen Spieler geholt hat oder jetzt es so zulaufen lässt, dass er morgen ein erhebliches Conference League Playoff Rückspiel zu bestreiten hat, ohne seinen vermeintlich besten Angreifer und ohne schon Ersatz im Kader zu haben. Das ist unverständlich, und das zeigt so ein bisschen, dass Crystal Palace halt noch nicht bereit ist, mit dieser ganzen neuen Euphorie und der neuen Gemengelage umzugehen. Denn da müssen sie viel entschiedener handeln als in den vergangenen Jahren, wenn sie die Ambition haben, in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Und das müssen sie, weil sonst werden sie nämlich bald sich einen neuen Trainer suchen müssen. Es verbleiben jetzt noch 3, 4 Tage. Sie brauchen Ersatz vorne und sie brauchen Ersatz vielleicht auch hinten, wenn der Kapitän Maguey noch den Club verlassen sollte. Und eigentlich brauchen sie auch Ersatz im Mittelfeld, um diese Zusatzbelastung irgendwo stemmen zu können, aufgrund von dann der Kadergröße. Ein paar gute Ideen haben sie, wenn ich da lese, dass sie an Akanji von Manchester City dran sind. Das wäre ein wunderbarer Griff. Das ist eine super Überlegung von Oliver Glasner. Die Frage ist, ob Akanji so viel Lust hat, die Conference League gegen die Champions League einzutauschen. Vielleicht lässt er sich dazu bewegen, weil er die Champions League wahrscheinlich nur von der Bank aus erleben würde. Momentan kommt er bei Manchester City nicht zum Zug. Also ein paar Ideen haben sie bei Crystal Palace, aber die müssen funktionieren. Denn wenn sie nicht funktionieren, mit dem Kader, glaube ich, wird es dann schwierig werden, alle Ideen des Trainers zu bewerkstelligen, sowohl auf europäischem Parkett als auch auf nationalem Parkett.
Über Akanji meinte ich gelesen zu haben, dass Fabrizio Romano ihm schon eine quasi Unterschrift in der Türkei angeboten hat, aber Akanji nichts davon wusste und auch nichts davon wissen wollte. Schauen wir mal. Ich hätte für Oliver Glasner einen Stürmer von Sturm Graz, der mich nicht überzeugt. Und da ist Oliver Glasner dann leider auch Fußballfachmann zu viel, als dass er für Sidi Yatta oder Chatter 15 Millionen Euro ausgibt. Aber vielleicht kann ihn Oliver Glasner zu einem Torjäger machen. Sven, ich danke dir herzlich, aber natürlich müssen und wollen wir wissen. Ich weiß, du wirst sklavisch die US Open verfolgen, denn wenn jemand dem Tennissport zugeneigt ist, dann bist du das. Aber wo wirst du live im Stadion sein an diesem Wochenende?
Ich glaube, ich habe ja gerade eben schon ein Spiel erwähnt, das sticht ja förmlich heraus, dieses Knallerspiel
Du bist
zwischen
an Anfield Road, ich sehe es.
Liverpool und Arsenal. Da werde ich mir schon Mühe geben, dass ich vielleicht da irgendwie noch ein Plätzchen in diesem Stadion bekomme. Das ist dann, glaube ich, schon ein Spiel, das man sich auch durchaus live angucken kann. Allerdings, mein persönliches Highlight bis jetzt, Jens, war das Spielstätteneröffnung von FC Everton am vergangenen Wochenende. Das war ein absolutes Highlight. Dieses neue Stadion ist ein echtes Prunkstück am River Mersey. Das kann ich jedem empfehlen, der nach Liverpool kommt. Nicht nur in Richtung Anfield abbiegen, sondern auch an die Bramley Moor Docks. Die Stimmung ist hervorragend und so wie das architektonisch geworden ist, ist das wirklich absolut eine Reise wert. Das ist so eingebettet in die Hafenanlage, da hast du das Gefühl, das Stadion steht schon seit 200 Jahren und ist mit diesen Docks groß geworden. Faszinierend, richtig gut.
Und zum Einstanden 2-0 gegen Brighton Hove Albion kann sich auch sehen lassen. Thomas Wagner wird das gerne hören. Ich werde ihn offensiv darauf ansprechen, denn sein Team in der Premier League, das ist der FC Everton. Sven, es ist wie immer eine große Freude gewesen. Kurze Pause in der Big Show 724.